Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu einer neuen Episode Maximum Beachvolleyball. Nach einiger Zeit sind wir wieder da und mir gegenüber sitzt Thilo Rietschel. Hallo, Thilo.
Moin, hallo.
Na, Thilo, erzähl doch mal, wo du gerade bist und wie es dir geht.
Ich bin gerade in Utrecht in den Niederlanden. Ich bin das King of the Court, Queen King of the Court Event besuchen und mir geht's gerade ziemlich gut. Also wir hatten jetzt eine sehr anstrengende Phase, deswegen freue ich mich jetzt auf 2 Wochen ein bisschen mehr Ruhe.
Wieso anstrengend? Was war?
Ja, wir haben einfach viele Turniere gespielt, also Malmö, das Future und direkt danach der Nations Cup, da hatten wir noch sau viel Reiseprobleme mit den Flügen. Und davor hatten wir auch sehr viel gespielt, deswegen ist ja auch der Körper gerade ein bisschen im Eimer.
In Malmö seid ihr Zweiter geworden, Glückwunsch.
Danke, richtig.
Super. Ihr seid Zweiter geworden und hättet im Halbfinale gegen Armand Helwig gespielt. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr da Lust drauf gehabt hättet. Die haben aber dann verletzt quasi das Spiel nicht angetreten. Was überwiegt denn bei dir? Erzähl mir mal die Gefühlswelt, wie es denn aussieht. Freut man sich mehr, dass man ins Finale einzieht oder ärgert man sich, dass man das Spiel quasi nicht gegen die beiden spielen durfte?
Also wir saßen morgens, ich glaube um 10 Uhr wäre das Spiel gewesen. Wir saßen um Punkt 9 Uhr in unseren Stühlen am Spielfeldrand. Und dann kommt die ganze Truppe von denen an, also Armand Helwig plus die beiden Trainer. Und dann sagt der Trainer uns, dass sie nicht, also ob wir schon Bescheid wissen, dass sie nicht antreten werden. Und wir haben das erstmal gar nicht geglaubt. Also wir dachten, die machen einen Scherz. Das hätten wir denen auf jeden Fall zugetraut. Ja. Und auf der anderen Seite wollten wir auch, also Hauptsache nicht verarscht werden. Lieber erstmal nicht glauben, obwohl es stimmt, und als andersrum. Und dann so nach dem dritten Mal nachfragen, meinte er dann wieder so, ja, es ist kein Witz, wir werden jetzt stattdessen ein Exhibition-Match machen, wo David dran teilnimmt, und dann haben wir es auch geglaubt, aber gefreut haben wir uns nicht, glaube ich, denn wir hatten uns schon wirklich sehr auf das Spiel gefreut. Das war auch mit ein Grund, warum wir überhaupt dahin gefahren sind, in der Hoffnung, dass wir ein Spiel gegen die bekommen.
Ja.
Und ja, dann, also es war natürlich auch auf der anderen Seite gut, weil wir direkt im Finale waren, aber hätten das auf jeden Fall lieber gespielt.
Krass, ja, das wäre ein ziemlich mieser Joke auf jeden Fall. Immer vorm Halbfinale erstmal sagen, nee, Leute, wir spielen gar nicht. Dann machen die sich nicht warm und dann zack, spielst du doch.
Ja, irgendwie sind die ja Olympiasieger geworden.
Ja, wahrscheinlich so. Das haben sie wahrscheinlich Nils und Clemens vorher gesagt. Das erklärt einiges.
Ja, das habe ich bis heute nicht verstanden.
Nee, ich auch nicht. Müssen wir nochmal aufarbeiten. Dann habt ihr aber im Finale gegen die anderen Schweden gespielt, richtig?
Ja, genau.
Ich muss ja sagen, also viele haben sie jetzt schon mittlerweile mal gesehen und man sieht ja, dass die beiden den gleichen Spielstil spielen einfach. Würdest du sagen, dass das auch mit diesen Personen zusammenhängt, mit diesen vier, oder kann das quasi jeder, wenn du einen so einen oder zwei so Trainer hast, die so denken, ich nehme jetzt mal ein paar Leute und wir machen das, hätte das mit auch mit anderen Athleten geklappt? Oder sind das einfach auch Ausnahmeleute? Weißt du, was ich meine?
Zu sagen, ja, ich glaube.
Es ist ja random so, dass dann noch ein zweites Team kommt, die jünger sind, die mit denen trainieren und die ja gegen euch dann auch so ein Finale gewinnen können auf die gleiche Art und Weise.
Ja, erstmal vielleicht, also die machen das gar nicht so viel. Also das zweite Team macht jetzt nicht so viel mit Jumpset. Aber in Helwig machen das ja auch mittlerweile immer weniger und nicht mehr so viel wie früher. Beim zweiten Team, auch im Spiel gegen uns, war es so, dass da hauptsächlich der Blocker, der Hölty Nilsson, dass der Sprung zu Spiel oder zweite Bälle macht und andersrum fast gar nicht. Also wenn der selber Sideout kriegt, dann spielen die das ganz viel über drei aus, weil der einfach ja eine ziemlich krasse Abschlaghöhe hat und sich da sehr hochprozentig durchsetzen kann. Ansonsten, ich finde es schwer zu sagen, also mit Sicherheit haben die Trainer da, also der etwas jüngere mit den langen Haaren und der etwas ältere, da einen großen Anteil dran, glaube ich. Die haben jetzt ja in Schweden nicht die Riesenauswahl an Athleten.
Ja.
Von daher sagt das, finde ich, schon was aus, wenn du da direkt wieder ein Team diesen Spielstil einimpfst und es auch Erfolg hat.
Aber ist das ein Konzept auch für die Zukunft? Also lernen jetzt alle in Schweden das so? Ich frage mich so, weil als ich in Australien war, War das so, dass die vor knapp 20 Jahren mal erfolgreiche Teams hatten und auch ein Coaching-Staff, die auch tatsächlich schon damals mit Jumpsets, aber vor allem mit eben dem weiten Spielaufbau, dem zweiten Ball, erfolgreich waren? Und dann ist es immer noch so, dass in Australien alle das quasi so lernen. Viele, also die, obwohl die dafür gar nicht gemacht sind und vielleicht auch die Athletik dafür nicht haben, nicht mitbringen, trotzdem immer noch die Philosophie ja immer noch nachhängt, weil das mal erfolgreich war. Ist das jetzt, meinst du, in Schweden müssen jetzt alle, oder die haben natürlich Bock drauf auch, ist klar, wahrscheinlich springen jetzt auch die 10-Jährigen bei jedem Zuspiel hoch. Aber wird das denn jetzt, ist das jetzt ein Gesamtkonzept?
Ja, ich glaube schon. Also als wir da waren, hat man schon mitbekommen, dass das so ein bisschen auch eine Art Marketingstrategie bei denen ist. Also die verkaufen dieses Swedish Jumpset, hört man ja und liest mal ganz viel. Das verkaufen die richtig als ja Philosophie, Spielidee, als ihr eigenes Ding, würde ich sagen. Mhm. Die haben da auch viel Merch verkauft. Es war ja generell krass, wie viele Leute da waren und wie viele Leute das angezogen hat, dass da die Olympiasieger spielen. Da hatten die zum Beispiel auch Merch mit Swedish Jumpset. Die Moderatoren haben das immer wieder gesagt. Einmal hatten wir einen Ballwechsel, da haben wir ein Jumpset gemacht und völlig verkackt, sodass ich den Ball dann rüber baggern musste.
Ja.
Und dann haben die direkt hinterher ein Jumpset gemacht und dann der Moderator so, oh, German and Swedish Jumpset. Ja. Aber ja, ich glaube schon, ehrlich gesagt, dass das da durchgezogen wird jetzt. Einfach auch, weil sie so ein kleines, ja, wie soll ich sagen, ein Feuer drum erfachen können bei den Fans und allen.
Ja. Mal gucken, wie lange und also wie nachhaltig das ist und wie lange das erfolgreich ist oder ob man das überhaupt reproduzieren kann, außerhalb von dieser Trainingsgruppe einfach.
Ja, es ist ja mit Sicherheit auch so bei denen jetzt, dass die jüngeren beiden einfach krass davon profitiert haben, dass sie fast immer mit Arm und Helwig auch trainieren konnten.
Ja.
Und da muss man ja auch sagen, also wenn irgendein jüngeres Team mit den Olympiasiegern konsequent zusammen trainiert, dass die dann auch zwangsläufig gut werden. Mal mehr, mal weniger sicherlich und kann auch nicht jeder den Spielstil durchziehen, aber das spielt ja da auch mit rein.
Ja, safe. Das ist ein großer Faktor. Was machst du überhaupt in Utrecht? Also was hängst du da jetzt vom Urlaub?
Ja, ich bin hier, schaue ein bisschen beim Event zu und mache ja nebenbei noch das Fantasy hier. Das nimmt jetzt nicht so viel Zeit in Anspruch, muss ich sagen, aber ich unterstütze die ein bisschen, wenn sie Hilfe brauchen. Ansonsten ziehe ich mir einfach die Spiele rein und gucke mir ein bisschen die Stadt an, weil die ganz schön ist. Ja, wir waren jetzt ja Dienstag, Mittwoch beim Nations Cup in Italien und es hat dann zeitlich perfekt gepasst. Anstatt den Rückflug nach Hamburg zu buchen, habe ich ihn halt nach Amsterdam gebucht und fahre jetzt erst Montag nach Hamburg zurück.
Haben die dich eingeladen, die King of the Courts?
Ja, ich habe mich ein bisschen selber eingeladen.
Aber also du darfst da quasi kostenlos übernachten, etc.
Ja, genau.
Das ist ja nett.
Ja, bin sozusagen Teil der Crew.
Geil. Kriegst noch eine Maurice Lacroix-Uhr ums Handgelenk und dann wirst du nachher nach Hause geschickt.
Die gibt's leider nicht mehr. Der nee. Sponsor ist abgesprungen.
Oh, scheiße. Was gibt's jetzt als Preis für Fantasy?
Ja, das wurde dadurch auch ein bisschen reduziert. Der erste Platz ist jetzt so ein Special Edition Jersey. Es gibt jetzt ein Trikot, das die Turniersieger gewinnen, mit dem sie dann beim nächsten Turnier antreten als einziges Team.
Ja.
Und so ein ähnliches Shirt wird es auch für Fantasy-Sieger geben.
Ah, geil. Nice.
Ja, das ist eine coole Idee, ja.
Wie Tour de France.
Ja, genau. Und es gibt auch, also es gibt zum Beispiel auch ein Trikot für den Longest Stay. Und wer den dann immer hat, trägt das Trikot dann im Turnier. An Tour de France angelehnt.
Ja, nice. Denken Sie immer was Neues aus. Apropos Fantasy, wir haben ja das letzte Mal gesprochen, ist schon ein bisschen her. Haben unsere Timeline da nicht ganz eingehalten. Das war vor dem Debüt der Fantasy auf der GBT. Und jetzt haben wir schon ein paar Turniere hinter uns gebracht. Willst du mal ein kleines Resümee ziehen? Wie läuft's? Wie sind die Zahlen? Und ja, hat das alles geklappt, so wie du das vorgestellt hast?
Ja, grundsätzlich auf jeden Fall ja. Und das Resümee ist sehr, sehr positiv. Also ich hätte nie gedacht, dass so viele Leute da dann teilnehmen. Wir hatten jetzt in den letzten zwei Turnieren um und bei 6.000 Leute, die krass teilgenommen haben. Also ich war beim ersten Turnier schon überrascht, dass wir über 1.000 sind. Und damit hätte ich jetzt nie gerechnet. Von daher, ja, sehr, sehr positiv. Das meiste hat auch funktioniert. Es gab immer so ein, zwei kleine Fehler, sage ich mal, oder kleine Bugs noch in der App drinne, die jetzt mit der Zeit immer ausgemerzt werden. Und ich bin dann immer zuversichtlich, also eigentlich ab dem nächsten Turnier sollte eigentlich alles raus sein.
Ich glaube, alles hast du nie raus. Also
ja.
Ist doch immer so, irgendwas taucht immer auf und du kannst es ja auch vorher nicht sehen, solange es nicht in Betrieb ist. Und ja, sehr genau. Viele Leute testen einfach.
Ich habe auch, also bei manchen Leuten passiert was, die haben dann irgendwie mehr Coins oder können sich mehr Spieler kaufen. Also was ich sonst nie gehört habe und auch nicht hinbekomme und die kriegen es auch selber nicht nochmal hin.
Ja, ich habe schon erlebt tatsächlich.
Ja, aber auch das wird am nächsten Turnier nicht mehr gehen.
Sagst du genau. Jetzt?
Ja, bin ich mir sehr sicher.
Die einfach. Bist du selber ein guter Fantasy-Spieler gewesen jetzt? Weil ich für meinen Teil war sehr schlecht, zumindest in den ersten beiden Turnieren. Also überdurchschnittlich schlecht. aber jetzt mittlerweile geht's. Aber ist immer, wie läuft bei dir?
Ja, ich fühle mich sehr durchschnittlich, muss ich sagen. Also das ist mal, letztlich jetzt gerade war es, glaube ich, Platz 350 oder so. Mhm. Mal aber auch 3000.
Ja.
Jetzt haben wir eine Ziffer mehr dran. Im Gegensatz zu meiner Mutter, die da wirklich sehr gut abliefert und sehr konstant, reiße ich da wirklich nicht so viel, muss man sagen. Aber mal gucken, wie es dann am Ende mit 5 aus 8 aussieht.
Ja, das ist klar. Da ist ja auch einfach, man muss ja auch tatsächlich dann irgendwie ein bisschen Glück haben, dass man die Leute noch hat, die am Ende im Turnier noch sind und da einfach nochmal sammeln, weil man sieht ja jedes Mal am Samstagabend, also Alter, geil, ich bin ganz weit oben. Und dann vergisst man aber, dass seine Spieler vielleicht schon raus sind oder die anderen halt noch welche haben oder 4 bis 6 Spieler, die noch spielen und einfach punkten. Und was halt krass ist, ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal drüber Gedanken gemacht habt jetzt, aber der Captain ist schon ziemlich, der ist schon overpowered ein bisschen, oder? Ist das auch das
der
Ziel?
Der ist wichtig,
oder?
Sagen wir mal so.
Ist richtig wichtig. Das ist halt krass. Das ist halt, das kann halt quasi ein ganzer Spieler mehr sein, so wenn du dann Melly als Captain hast, was ich glaube im letzten Turnier wahrscheinlich 90% der Leute hatten, nach dem, was ich gesehen habe bei Melly
also
im Turnier
es
vorher.
Es war ungelogen mehr als die Hälfte.
Ja, konntest du das nachvollziehen in den Stats? Ja, es war krass.
Ich glaube, drei Viertel oder so hatten sie im Team und die Hälfte als Captain.
Ja, hat sie auch dann gut gemacht, aber weil sie einfach vorher jedes Mal über 100 Punkte hatte und dann, ja, kriegst du halt nochmal 100 Punkte mehr, ist schon heftig. Das man sich ganz
oder
genau
halt ein Spieler weniger, ne? Je nachdem.
Ja. Bei Minuspunkte Captains hatte ich nämlich auch schon Bennett vor 2 Turnieren. Das war Mittel. Er war dann am Ende positiv, aber so 7 Punkte vom Captain zu bekommen, ist schon ein Schlag ins Gesicht. Okay, aber du bist auf jeden Fall dabei. Der Captain ist wichtig. Man muss ihn gewählt oder sehr überlegt wählen.
Ja, und was auch dazu kommt, jetzt aus Entwicklersicht, sage ich mal, muss man aufpassen. Also damit hätte ich vorher halt nicht gerechnet, aber jetzt, wo so viele Leute teilnehmen und bisher gehen die Zahlen immer noch nach oben, da bin ich auch gespannt, ob das überhaupt so bleibt. Aber bei den Zahlen über 5000 muss man auch aufpassen, dass man genug Varianz drin hat, dass nicht alle dasselbe Team am Ende haben. Mhm. Und dieser Captain bringt halt nochmal am Ende mal 6 Möglichkeiten mit rein.
Ja, stimmt.
Also selbst wenn 6 Leute dasselbe Team haben, können die immer noch alle einen unterschiedlichen Captain haben und dadurch immer noch eine unterschiedliche Punktzahl kriegen. Das ist jetzt in der Regel nicht so relevant, aber für die Preise oben ist das schon wichtig.
Damit nicht alle am Ende mit der gleichen Punktzahl dastehen.
Genau, also wir haben natürlich noch eine Tiebreak-Frage zur Sicherheit, aber die soll eigentlich nicht darüber entscheiden.
Ja. Gibt es da Leute, die sich da wirklich drüber Gedanken machen, über die Tiebreak-Frage am Anfang?
Also ich habe im ersten Turnier mitbekommen, da war die Frage, wie viel Liter Bier verkauft werden beim Event.
Ja.
Und da sind, glaube ich, einige Anfragen reingegangen, wie viel es denn letztes Jahr waren.
Ja, muss man sich ganz genau überlegen.
Aber da war vielleicht noch nicht so klar, dass die gar nicht so relevant ist, die Frage. Nee. Für die meisten.
Kann richtig relevant werden dann, ne?
Ja, und dann ärgerst du dich nämlich.
Ja, wenn du da 50 Liter geschrieben hast. Habt ihr denn aber die Antworten auch, also hast du die denn schön eingepflegt? War das schon Wird die Tiebreak-Frage genutzt, standardmäßig? Nee, nur wenn es irgendwie wirklich Preise gibt.
Es geht ja auch nicht, weil die meistens erst am Ende des Turniers feststeht. Ich habe ehrlich gesagt noch keine einzige Antwort herausgefunden.
Also läuft das aber. Die müssen aber auch ordentlich, dann darüber musst du darauf achten, dass sie immer ordentlich aufgenommen wird, die Antwort. Nicht, dass du dann da stehst. Ach scheiße, nee, wir wissen nicht, wie viel Bier wir verbraucht haben. Wir dachten, das wäre nur
so. Ja.
Muss getrackt werden. Da muss einer loslaufen am Montag und zählen, die Fässer. Scheiße.
Nochmal eine Umfrage machen.
Die Tiebreak-Frage. Verdammt. Geil. Du hast es eben gesagt, ihr wart beim Nations Cup. Wie lief das denn? Wie lief das denn so? Und wofür ist der eigentlich da, also dieses Jahr?
Der Nations Cup ist dieses Jahr da, um einen Startplatz bei der WM zu erspielen.
Ui.
Letztes Jahr ging es ja um Olympia. Dieses Jahr gibt es einen Startplatz in Europa für die WM. Und das war jetzt die Vorrunde. Die Endrunde ist im Juli in Portugal. Und ja, für alle, die es gar nicht kennen, es funktioniert so, dass da die Vorrunde in Gruppen gespielt wird. Wir waren jetzt eine Dreiergruppe, manchmal auch Vierergruppen. Und da schickt jedes Land zwei Teams hin. Dann spielt ein Land gegen das andere Land. Da jeweils das erste Team gegen das zweite Team. Das erste gegen das erste und das zweite gegen das zweite Team. Und dann, ja, jeder gegen jeden. Und am Ende gibt es quasi eine Tabelle und da geht es erstmal um gewonnene Spiele und danach um die Punktratio. Und das war jetzt am Wochenende oder nee, Anfang der Woche auch der Grund, warum wir nicht gewonnen haben, weil alle Teams in jedem Match jeweils eins und gewonnen und eins verloren haben und wir am Ende die schlechteste Punktratio hatten.
Ihr wart mit den Sargstellers da, ne?
Ja, ganz genau.
Richtig, und ist das jetzt irgendwie relevant? Also wie war denn wie läuft das erstmal nominierungsmäßig? Ihr werdet schon vom Verband dahin geschickt, ne? Also das ist der Verband nominiert Teams, die dahin fahren.
Ja, genau. Also wir wurden da gefragt und haben beide ja gesagt. Von den Teams darüber hat sich wohl niemand bereit erklärt und deswegen sind wir da hingefahren. Und die Endrunde im Juli, also wenn wir uns qualifiziert hätten, dann wären aber wahrscheinlich andere Teams da hingefahren. Also wir hätten quasi nur den Platz für Deutschland da geholt.
Aber kann ja dann dem Verband eigentlich auch nicht so wichtig gewesen sein, wenn die Teams über euch einfach so nicht hinfahren gelassen werden. Also wenn sie nicht ein bisschen gepusht werden, da hinzufahren, dass dann in Anführungszeichen nur ihr hinfahrt?
Darüber kann ich jetzt nur spekulieren. Ja, das weiß ich nicht. Auch.
Na gut. Also, aber der Platz ist ja dann, somit, es sei denn, es gibt wieder irgendwelche lustigen Nachrücker für das Finale, der Platz ist ja dann weg für Deutschland.
Ja, genau. Also du hättest dich natürlich noch überhaupt gegen die anderen Teams dann durchsetzen müssen in der Endrunde.
Ja.
Aber an sich glaube ich eigentlich, wenn Deutschland da mit dem besten aufgebaut hinfährt, dass da immer eine Chance da ist. Von daher kann ich dir es auch nicht sagen. Ich denke aber auch, dass ein Grund ist, dass wir gerade in der heißen Phase auch für die EM-Quali sind, wo nächste Woche die Deadline ist. Und da ja auch zum Beispiel Elas Wegler und Fritscher Winter noch Ergebnisse sammeln wollen und vielleicht deswegen das Turnier spielen wollten, das kann ich jetzt auch nur spekulieren.
Da schlägst du eine gute Brücke.
Das dachte ich mir.
Weil das ist ja eine sehr spannende Sache. Und da du selber auch Teil von dieser EM-Quali, dem Race bist du wahrscheinlich Experte in dem ganzen, in der ganzen Chose. Also zur Info, wir haben eine Europameisterschaft in Deutschland in diesem Jahr, wo Teams einerseits über die Rangliste einfach sich qualifizieren. Pro Nation, wie viele?
Über die Rangliste kommen 28 Teams rein.
Ja, 28 Teams insgesamt, aber maximal 4 pro Nation, richtig?
Ach so, ja, das kann sein.
Genau. Und dann gibt es für den Ausrichter auf jeden Fall noch einen Ausrichterstartplatz und der wird in diesem Jahr durch die deutsche Tour-Rangliste festgelegt, welches Team noch nicht qualifiziert ist über die Top 28. Und aber gleichzeitig die höchste Ranking in der deutschen Rangliste hat, qualifiziert sich darüber.
Also so wie es uns mitgeteilt wurde, gibt es sogar zwei Startplätze für Deutschland. Ah. Einmal die ganz reguläre Host-Country-Wildcard, Ja. Und darüber hinaus hat der DVV noch eine Zusatz-Wildcard verhandeln können, die über die deutsche Rangliste ausgespielt wird.
Verhandeln alleine, geil. Okay, und wie ist da momentan der Stand? Wie sieht's aus?
Der Stand ist aktuell, das kann man auch auf der Seite vom DVV, also im Beach-Portal, kann man das auch einsehen.
Das ganz cool ist eigentlich, dass sie das eingerichtet haben.
Das ist sehr
haben.
Cool, genau. Vorher mussten wir immer das alles noch selber rechnen. Und es hat sich auch noch nicht so gelohnt, aber so ist es jetzt echt entspannt. Der Stand ist, dass aktuell von den ersten 5 Teams 4 in den ersten 28 Teams sind. Also Henning Wüst, Just Huster, Sargstetters, die werden sich auf jeden Fall durch die Rangliste qualifizieren. Ja. Fretscher Winter sind an 24, was auch solide ist. Es könnte vielleicht sogar schon reichen. Aber die spielen auch nächste Woche nochmal in Polen und haben auch noch ein ganz kleines Ergebnis drin, was durch die German Beach Tour kommt, wo es jetzt ja auch internationale Punkte gibt. Das heißt, die werden sich da auf jeden Fall noch verbessern, haben also ganz gute Chancen. Dann haben wir, also wir sind gerade in der Rangliste an 32, also nicht drin, und wir spielen auch Polen nicht mehr. Das heißt, wir werden das nicht mehr schaffen über die Rangliste. Und Elas Wickler an 40. So, Elas Wickler spielt nächste Woche auch noch Polen. Die haben bisher erst, ich glaube, 4 Ergebnisse. Von daher werden die alle Punkte, die sie da machen, noch on top bekommen. Wobei die meisten Teams, die über den sind, halt schon 6 Ergebnisse haben und sich nur noch verbessern können, kommen bei denen halt noch alle Punkte oben drauf. Von daher schwer zu sagen, wie groß die Chancen sind. Ich denke, dass sie mindestens einen 5. Platz machen müssen. Dann bekommen sie nämlich pro Person 300 Punkte obendrauf, also 600. Dann wären sie jetzt knapp unter Fretschner Winter. Also bei einem 9. Platz, glaube ich, wird es nicht reichen. So, dann...
Aber kannst du nochmal, also wieso sind denn Elas Wickler eigentlich so weit hinten? Also sie haben nur 4 Ergebnisse. Die Ergebnisse müssen zwischen der Deadline, die am 30. ist, und der letzten EM sein, richtig?
Ja.
Also nicht die standardmäßigen... sonst irgendwie 365 Tage oder je nach Rangliste auch länger, sondern es geht um die letzte EM, die Mitte, Ende August war.
Genau.
Und dazu kommt, dass Elas Wickler in diesem Jahr vor Ostrava, glaube ich, noch kein Spiel gewonnen haben und auch einfach dadurch keine hohen Ergebnisse eingebracht haben. Das habe ich eben noch auf der FIVB-Seite gelesen, dass der Artikel stand mit: Elas Wickler gewinnt ihr erstes Spiel dieses Jahr. Das ist schon relativ spät. Das heißt, haben sich da so ein bisschen in eine nicht so gute Situation gespielt, was die EM angeht. Aber der DVV wird ja die EM nicht ohne Elas Wickler spielen. Und diese zweite Wildcard, die du gesagt hast, die Standard-Ausrichter-Wildcard, die können sie ja frei vergeben.
Genau, die würden Elas Wickler dann auch bekommen.
Ja. Und das hieße aber, dass ja Elas Wickler entweder über die Rangliste oder über die Wildcard reinkommen und die andere Wildcard, ihr seid ja das nächste Team, auch über die deutsche Rangliste, richtig? Kann sich da noch was ändern?
Genau, da kann sich nichts mehr ändern. Also die hätten wir sozusagen sicher, wenn sich entweder Fretscher Winter oder Elas Wickler qualifizieren. Also da kann uns kein Team mehr überholen. Obwohl, also außer Reinhard Sowa rutschen noch in Polen rein und gewinnen da 5-6 Spiele.
Ja. Und Heldnissen können auf dem Future, wo sie gerade auch nicht, nein, Quatsch.
Nee, die haben auch schon 6 Ergebnisse, also das ist nämlich auch das Ding, bei der deutschen Rangliste, da zählen dann die besten 8 Ergebnisse, während, ja, für die normale, internationale, genau, richtig, aber in dem Race zu Düsseldorf sind es die besten 8 Ergebnisse und da haben Reinhard Sowa, glaube ich, bisher 6 und 7, und deswegen geht auch das alles on top. Auch nochmal Fun Fact, Reinhard Sowa spielen nächste Woche nochmal ein Premium-Turnier, um diese Punkte dann noch mitzunehmen und sich eventuell noch vor Heldnissen zu positionieren.
Falls da noch irgendwas möglich ist quasi.
Ja, falls Elas Wickler sich auch noch qualifizieren, denn dann wären ja 2 Wildcards noch frei.
Stimmt. Ja, spannend. Aber ihr seid mehr oder weniger safe dabei, herzlichen Glückwunsch.
Wenn, also noch sind nicht beide qualifiziert.
Ja, noch nicht. Aber es kann schon sehr gut sein. Also es ist wahrscheinlicher, dass ihr dabei seid, als...
Wir haben eine ganz gute Ausgangslage.
Reinhard Sowa. Naja, wir werden sehen. Lange ist es nicht mehr hin. Und dann am 30. ist es halt auch einfach durch. 30., 31.? Gibt es ihn überhaupt? 30.
Das weiß ich auch nicht. 30. Das vergesse ich jedes Mal.
Ja, macht ja nichts. Können wir bei den Damen nochmal reingucken?
Ja.
Da ist es nicht so, dass unser Top-Team ganz hinten in der Liste steht, sondern Müller-Tillmann sind an 7 der Rangliste, sind also dabei, Edlinger Grüne. Wie sieht es mittlerweile bei denen aus? Kannst du da irgendwie. Gut, die sind ja auch nicht in Hamburg gerade, aber hast du einen Insight, ob die da starten würden, auch verletzungstechnisch?
Das weiß ich leider überhaupt nicht, nee.
Ich leider auch nicht. Kunz Paul wären dabei, Borger Schieder an 24, genau wie Fretschner Winter bei den Männern. Und dann folgen nicht in diesen Top 28 Schürholz Uhl und Bock Lippmann. Kann ich mir einerseits wieder vorstellen, dass, ja, dass diese beiden Teams dann dabei sind, beziehungsweise Schürholz eventuell mit anderer Partnerin, so wie ich es gehört habe. Das könnte noch sein, aber dass da eben die Wildcard des DVV an eins dieser beiden Teams geht und dann die Punkte oder die deutsche Tour Punkte Wildcard an das andere.
Also, ja, Bock Lippmann spielen ja auch noch in Polen auf jeden Fall.
Ja.
Ich bin mir gar nicht sicher. Ich habe irgendwie im Kopf, dass Paula mit Chenoa noch spielt in Polen.
Ja.
Also zumindest die Hälfte der Punkte können sie nochmal holen.
Das ist auch die Konstellation, die eventuell bei der EM dann starten sollen würde, habe ich jetzt so gehört.
Das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie da der Stand bei Janne ist. Das ist natürlich bei ihr zu wünschen, dass sie bis dahin wieder fit ist. Und ja, wird nochmal spannend nächste Woche, wie weit Bock Lippmann kommen werden. Das wird ein wichtiges Ding, um halt eventuell eine weitere deutsche Wildcard zu haben, die dann ja, wenn ich das hier richtig sehe, zum Beispiel an Kotzan Schwarz gehen könnte.
Ja.
Für die es aktuell ganz gut aussieht, da sie auf der GBT extrem gut performt haben. Und das wäre dann quasi genau der Sinn der Wildcard gewesen, dass du dich über die deutsche Tour da reinspielen kannst.
So sieht's aus. Ja, wir freuen uns aber trotzdem auf die EM. Es ist ja mega geil, dass dann auch, also dass so viele deutsche Teams dann dabei sind. Das zieht ja auch immer. Ich habe auch gelesen, jetzt 3 Tage sowieso ausverkauft schon. Geht ganz gut. Haben jetzt nochmal irgendwelche extra Tickets in den Umlauf gebracht. Ground-Tickets, die ähnlich zur GBT funktionieren, so dass man da keinen festen Sitzplatz mit hat, sondern da sich auf dem Gelände bewegen kann und irgendwo hinsetzen. Also haben da nochmal ein bisschen geöffnet. Und dann kann das, glaube ich, ziemlich cool werden da.
Ja, bin ich auch sehr gespannt drauf. Es ist ja in diesem Tennisclub, also in diesem, ich weiß nicht, ob es legendär ist, aber ein sehr älteres Tennisstadion, wo wir schon viele coole Tennisturniere stattgefunden haben. Da bin ich sehr gespannt auf die Atmosphäre, wie das sein wird.
Beachvolleyball in Deutschland. Wir haben auch noch, was ich jetzt auch gerade erst gesehen habe, weil ich eine E-Mail bekommen habe von denen, Elite in Deutschland gibt es ja auch wieder in Hamburg.
Ja.
Das ist erstaunlich spät, also viel später als sonst, aber das ist wahrscheinlich der EM geschuldet. Das ist also am, ich glaube, letzten Augustwochenende, eine Woche vor Timmendorf. Aber ganz regulär. Ja, aber
so wie letztes Jahr, oder?
War es auch schon so spät?
Letztes Jahr war es, glaube ich, auch vor Timmendorf die Woche.
Ja, okay. Seid ihr da dabei oder geplant dabei, gemeldet?
Ja, also anmelden auf jeden Fall. Dass wir da dabei sind, das, da glaube ich jetzt aktuell noch nicht dran.
Da wird ja auch gerne immer viel abgemeldet noch. Traditionell auch in Hamburg.
Ja, also wir werden uns natürlich einschreiben so.
Ja.
Von daher, die Hoffnung stirbt wirklich zuletzt in dem Fall.
In Hamburg hängen eigentlich immer Leute an der Wand auf Riesenplakaten oder in der ganzen Stadt, die dann am Ende nicht teilnehmen, weil sie kurzfristig doch noch eine fiese Verletzung sich eingefangen haben. Das kennt man schon.
Ja, das kann natürlich sein. Letztes Jahr war es auch ja relativ knapp nach Olympia. Da haben dann doch auch nochmal ein paar Teams, glaube ich, abgemeldet. Mal schauen, wie es dieses Jahr ist.
Sonst weiß ich aber auch, dass viele Teams sich freuen, in Hamburg zu spielen und das eigentlich ein ganz cooles Turnier ist für die, da im Stadion zu spielen und irgendwie diese Atmosphäre da mit dem Sidecourt auch ganz beliebt ist bei den Spielerinnen und Spielern.
Ja, die Crowd da ist ja auch, also es ist jetzt ja nicht ausverkauft, aber trotzdem ist die Crowd bei den Turnieren, fand ich, ganz solide, würde ich sagen. Man hat natürlich noch die Erinnerung an die WM 2019. Vielleicht hängt die da immer ein bisschen mit in der Luft,
ja,
wenn das stattfindet.
So sieht's aus, Tyrone. Ich habe eine Frage, Und zwar, ich bin ja vorhin nochmal scrollen gegangen auf der News-Seite der FIVB. Und du bist ja ein Future-Spieler, du bist ja unterwegs mit den Futures. Kannst du mir was über Anouk Dupin erzählen?
Über wen?
Anouk Dupin oder Dupin geschrieben. Französin,
nein, kann ich nicht.
22 Jahre alt, hat in den letzten 5 Turnieren, in denen sie mitgespielt hat, international, jedes Mal ein Treppchen geholt.
Krass, das habe ich nicht mitbekommen. In Malmö waren keine Damen, es war ein reines Herrenturnier. Da war sie also nicht.
Ja, ich habe es auch eben nur gelesen und dachte, okay, ja, sowas läuft so ein bisschen unterm Radar. Aber ja, jedes Mal, wenn sie mitgespielt hat, hat sie sich aufs Treppchen gespielt.
Aber das waren nicht ihre ersten 5 Turniere, oder?
Ich glaube nicht. Also, ja, okay. Weiß ich nicht. Aber
dann werden wir die ja bestimmt bald auf anderen Turnieren sehen. Ja,
also einmal Augen offen halten für Anouk Dupin. und dann wollen wir mal wieder zurück auf die deutsche Tour ein bisschen gucken, weil es ist ja schon viel Zeit vergangen, seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben. Und da war zum Beispiel auch das Debüt, kann man so nennen, von Lippmann Bock zusammen. Hast du das mitverfolgt? Weil ich muss sagen, mir hat das irgendwie gut gefallen. Ich finde es irgendwie cool, den beiden zuzugucken. Ich kann auch den Leuten empfehlen, mal ein bisschen den Content zu konsumieren, den die beiden machen, weil es einfach witzige Personen sind. Das ist sehr unterhaltsam. Aber wie hast du das wahrgenommen auf dem Beachvolleyballfeld?
Das war ja in Hamburg, da habe ich auch selber gespielt und konnte deswegen nicht ganz so viel verfolgen, muss ich sagen. Habe von deren Spiel, die waren irgendwie oft direkt vor uns, deswegen habe ich, glaube ich, nur das Finale gesehen, weil wir da offensichtlich nicht mehr danach gespielt haben. Und gut, das war jetzt nicht deren bestes Spiel, muss man sagen.
Ja.
Also, das ist ein bisschen aus der Reihe gefallen, vielleicht muss man das jetzt nicht überbewerten. Aber ansonsten, ich habe ein bisschen international von den beiden abgeschaut und kenne sie ja auch ganz gut aus Hamburg und kann bestätigen, dass es immer sehr lustig ist. Mit Luisa habe ich ja auch einen kleinen Running Gag bezüglich unseres Alters. Vielleicht kann ich da einmal die Hintergrundgeschichte zu erzählen. Und zwar bin ich vor 2,5 Jahren quasi nach Hamburg gekommen oder habe das erste Mal in Hamburg am Stützpunkt mittrainiert, bei Müller-Tillmann damals. Und 3 Monate später oder so habe ich das erste Mal bei Ludwig Lippmann mittrainiert. Bin da hingekommen und hatte ein U20-Shirt an. Und dann, ich weiß nicht mehr genau wie, aber irgendwie ist dann das Thema auf dieses U20-Shirt gekommen. Ich glaube, die haben mich gefragt, warum ich das denn anhabe. Und dann meinte ich, ja, weil ich U20 noch bin. Und dann hat Luisa mir das nicht geglaubt. Also 2 Wochen lang hat sie wirklich geglaubt, dass ich sie verarsche. Und seitdem machen wir sehr viele Witze darüber oder über unser Alter. Und um mal zurück zum Thema zu kommen, also ich gucke den beiden auch sehr gern zu. Ich finde, dass die eine sehr unterhaltsame Dynamik haben, auch auf dem Feld. Bringen vielleicht da auch ein bisschen so eine Hallenvolleyball-Attitüde mit aufs Feld. Also sehr energisch, sehr dynamisch und das finde ich auch sehr angenehm zuzugucken.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Also es ist einfach irgendwie auch erfrischend, dass sie irgendwie auch Spaß dann auf dem Feld haben. Selbst wenn es da vielleicht jetzt nicht in jedem Spiel schon super gut läuft, aber die haben sich da, lassen sich da nicht so unterkriegen von, auf jeden Fall. Das finde ich ganz cool. Und es läuft ja auch bei den meisten Spielen gut genug. Also ja, das stimmt doch positiv. Und jetzt mal gucken, wie es international dann weitergeht. Wenn wir sie auch bei der EM sehen, dann kann man sich das immer gut angucken. Und ja, es ist einfach nice, so ein Team zu haben, wo man sich so versammeln kann. Finde ich nice.
Ja, und die sind ja immer noch neu, oder zumindest Linda ist ja immer noch neu im Beachvolleyball. Wenn ich es richtig im Kopf habe, spielt die erst ein Jahr im Sand.
Ja.
Und da geht die Entwicklung, finde ich, auch schon in eine sehr, sehr gute Richtung. Luisa hat jetzt ja auch das erste Mal gepritscht seit 3 Jahren. und es sind immer noch 3 Jahre bis Olympia. Von daher darf man mal gespannt sein, was da alles noch kommt bei den beiden.
Ja, letztes Jahr auf dem Prival Flens Beach Tour Turnier, wo ich weitergekommen bin als du, um dich zu erinnern, nein, da hat Linda ihren Schiri-Schein gemacht bei uns noch. Da muss sie einen Schiri-Schein machen, damit sie mitspielen darf auf den Landesverbandsturnieren oder auch, braucht man auf der GBT eigentlich einen Schiri-Schein? Ja, ne?
Ich glaube schon.
Oder damit sie dann halt im nächsten Jahr die GBT mitspielen darf, hat sie dann auch schnell ihre Praxisprüfung abgenommen bekommen. Also das ist alles noch überhaupt nicht lange her. Das war im Ende Juli letzten Jahres.
Es fühlt sich noch gar nicht so lange an. Es fühlt sich viel länger
an. Fühlt sich länger an, finde ich auch. Also ist schon irgendwie so ein fester Teil von dieser ganzen,
richtig,
von dem ganzen Zirkus da. Gut, ihr verbringt natürlich auch viel Zeit da am Stützpunkt miteinander.
Seht, das vergisst man dann immer schnell.
Ja. Aber steile Kurve. Wir verfolgen es weiter. Was noch war jetzt in der vergangenen Zeit, gar nicht so lange her, war das Karriereende von Ben Ponywatz. Wie viel hast du geweint? Das ist die Frage.
Also geweint habe ich nicht, muss ich sagen. Aber ich habe mir natürlich auch die Videos angeguckt und das Wort nochmal im Nachhinein. Und es war schon sehr besonders. Also ich glaube, nicht ohne Grund hat danach die Sportschau oder Sportstudio oder so,
ZDF,
Sportstudio, glaube ich. Hat das auf Instagram auch nochmal gepostet. Das sagt eigentlich schon alles aus, was das für ein Abschied war. Mich hat das sehr bewegt, trotzdem, muss ich sagen. Und habe mich aber auch sehr, also hauptsächlich habe ich mich einfach für ihn gefreut, dass er so einen schönen Abschied bekommen konnte, nachdem es so eine schwierige Zeit war bei den beiden.
Ja, und da, ich finde, daran sieht man halt auch, warum überhaupt jetzt beide, aber auch Bennett, so lange durchgehalten haben und was das denen eigentlich bedeutet da. Also nach wie viele Comebacks man eigentlich feiern kann, da hätte ja jeder andere wahrscheinlich oder einfach wirklich 95% der Leute hätten es schon längst sein lassen. Aber man hat es jetzt nochmal gesehen, wie wichtig den beiden das einfach ist und war. Und keine Ahnung, die haben ja, ich weiß nicht, das wissen vielleicht auch viele einfach nicht, hier in Kiel ja auch längeres Kapitel gehabt und hier zweite Liga gespielt in der Halle, aber dann auch ihre ersten Schritte, ist zu viel gesagt, aber haben hier so ihre einen Teil ihrer Ausbildung bekommen, Beachvolleyball-Ausbildung, weil Daniel Krug, der die da so ein bisschen geformt hat damals, und deswegen haben wir hier viele in Kiel auch so ihre Stories mit den beiden und viel, viel erlebt. Ich weiß nicht, dass man, glaube ich, 3 Jahre oder so. Und ich auch länger mit denen trainiert. Und ja, das geht einem dann schon auch nahe irgendwie, wenn man das so sieht. Ja, aber ich glaube, es ging auch vielen so, die einfach die nur als Fans verfolgt haben. Aber ja, auch cool, denn dass das Stadion dann noch gesungen hat. Wir wissen ja auch viele nicht, dass die Freunde von David und Bennett überhaupt das Gesinge und Gejohle beim Beachvolleyball salonfähig gemacht haben. Weil das einfach alles irgendwelche Fußballfans waren, oder also auch Volleyballer viel, aber die in Timmendorf als einzige das dann durchgezogen haben da. Ich glaube 2017 irgendwie das erste Mal, was auch die Grundlage war für die ganze WM 2019, die Gesänge, und jetzt genau die Gesänge nochmal da zu hören, auch ganz cool. Und wenn jetzt David dann in Timmendorf noch geht quasi, dann wird es wahrscheinlich nochmal ähnlich. Und da werden auch diese ganzen Freunde, schätze ich mal, da sein, und Bennett wahrscheinlich im Fanblock. Dann kriegt David nochmal genau den gleichen Abschied.
Ja, guck mal, sowas wusste ich zum Beispiel gar nicht. Meine Geschichte mit den beiden ist ja nicht so lange wie mit dem oder wie bei den meisten anderen. Ich habe zweimal gegen die gespielt, aber ja, ich war bei dem deutschen Meistertitel im Stadion oder sowas, aber sonst hatte ich nicht so viel mit den beiden zu tun. Aber ich meine, es sind auch andere Spieler in den letzten Jahren oder in den letzten 2, 3 Jahren, die ihre Abschiede gemacht haben. Und da waren wenige so emotional oder aufmerksamreich wie die von oder wie der von Bennett. Und ich glaube, das zeigt auch, wie die beiden auch den deutschen Beachvolleyball geprägt haben.
Und es ist auch nochmal einfach nice, dass es dann halt sportlich auch noch klappt. Also kann natürlich auch sein, dass du dann bei so einem letzten Turnier nochmal Siebter wirst. Aber das hat einfach, es war einfach perfekt, das Ganze, wie es jetzt geklappt hat. Und ja, du sagst es, die Reaktion der Leute, sowohl die Produzierenden als auch die Zuschauenden, als auch die Spieler, zeigt es einfach, was David und Bennett die letzten Jahre gemacht haben und wofür sie da gestanden haben und wie sie auch aufgenommen wurden von allen. Also Respekt, ne? Danke, Bennett. Und ich habe keine Ahnung, wie oft da jetzt auch schon die Erfolge von denen aufgezählt wurden, aber das war ja auch einfach ist ja krass, was sie erreicht haben auf der deutschen Bühne. So, und auch zu, die haben ja alle Tours, alle Übertragungspartner mitgenommen, immer wenn es im Fernsehen bei RAN oder sonst wo produziert wurde, und waren immer direkt die, auf denen das Ganze aufgebaut wurde, weil sie einfach Legenden sind oder Charaktere sind. Ja, und das hat, glaube ich, viel geholfen in der ganzen Öffentlichkeitswahrnehmung des Ganzen. Und jetzt, ja, ziehen wir noch durch mit David, und dann muss irgendwie mal gucken, ob sie wirklich ganz weg sind oder was sie dann machen.
Also wenn sie irgendwie noch weiter der GBT erhalten bleiben, das wäre ja wirklich Gold wert. Ich habe schon gehört irgendwie, dass...
So On-Court-Interviews oder so, das fände ich gut.
Das wäre geil. Ich habe auch gehört, ich weiß nicht, wie ernst gemeint das war, aber ich glaube, Bennett will ein Spiel mit Janni zusammen moderieren in München. Ja,
also, sowas ist natürlich Gold wert, oder halt einfach so Vlog-Geschichten wären auch einfach mit den beiden überragend. Man muss aber auch sagen, beide mit Familie, beide mit Job ja schon immer. Ich weiß nicht, ob vielleicht auch einfach Bock ist, die Zeit am Wochenende mal für sich selber zu nutzen. Wie viel Lust sie darauf haben oder ob sie es noch nicht sein lassen können.
Ja, es wäre ja schon geil, wenn sie ihr Format mit "Wir sitzen beide auf dem Sofa im Garten und reden einfach drauf los", wenn sie das beibehalten würden, das wäre schon genial.
Ja, ist auch ein Talent, das zu können so, und dass dann was Unterhaltsames rauskommt, aber da müssen wir uns gar keine Sorgen machen.
Nee.
Bei Bennett und David. Wir können nochmal zurück zum Internationalen gehen, weil was ja jetzt so ein bisschen, glaube ich, runtergefallen ist und wo ich hoffe, dass du ein Insight hast und was geguckt hast, weil ich es leider nicht gemacht habe. In Ostrava wurde ja die neue Zuspielrichtlinie ausprobiert.
Ja, genau.
Bei dir klopft es, oder?
Jetzt klopft. Ja, ich muss mal kurz...
Okay, ist alles live.
No, thank you. No, thank you.
Sick, Kerem.
Cleaning Lady?
Ja.
Ja, neue Zuspielrichtlinie wurde ausprobiert. Hast du es irgendwie wahrgenommen und mitbekommen? Und auch, ja, es wäre ja interessant, auch die Sicht der Spieler da mitzubekommen.
Also so ein bisschen das eingetroffen, was ich auch erwartet hätte, nämlich fast nichts. Ja. Also ich habe ehrlich gesagt von gar keinem Unterschied bisher mitbekommen, nichts gehört und auch nichts, ich habe nicht so viel geschaut, aber ich glaube, das hätte man mitbekommen.
Ja, wenn es so Skandal, wie damals die Änderung beim Lift, wo einfach jeder Pfiff für Verwirrung gesorgt hat und die Spieler sich zu Instagram gezogen sind und irgendwelche Snippets gepostet haben.
Ja, aber logischerweise pritscht jetzt niemand anders durch die Regel. Also was hätte da passieren sollen? Das Einzige, was halt anders sein könnte, ist, keine Ahnung, schlechte Annahme, der Ball fliegt irgendwie... also auf mich zu, ist flach und sowas, und ich mache da mit einem kurzen Kontakt irgendwie noch so eine Art Pritscher, was bisher rausgepfiffen worden wäre. Das wäre halt eine Idee, und ja, aber solange sich das wirklich nur aufs Zuspiel bezieht und nicht auf den ersten Kontakt, glaube ich, dass das wirklich einen minimalen Einfluss hat.
Ja, es geht ja auch eigentlich wirklich um die Schaubarkeit für die Zuschauer so ein bisschen, damit keine oder damit es einfach transparenter wird, was passiert, und weniger Pfiffe kommen, wo keiner weiß, was los ist.
Ja, ich bin nach wie vor der Meinung, auch wenn es jetzt vermeintlich hässlich aussehen könnte teilweise, bin ich nach wie vor der Meinung, dass das trotzdem eine sinnvolle Änderung ist.
Ja.
Man könnte drüber nachdenken, eine andere Regel aufzustellen, wo weniger Platz für Meinungsverschiedenheiten ist, sag ich mal. Aber ich fand das vorher schon nicht optimal, muss ich sagen. Und außerdem ist es ja immer noch nur ein Test. Also da ist es jetzt keine neue Regel, da ist nichts in Stein gemeißelt. Die FAWB guckt sich an, wie läuft das jetzt in Ostrava, und ich glaube noch gestartet oder so. Von daher, ja, muss man erstmal abwarten, was die dann da entscheiden.
Ja, wirklich. Also das Testen ist ja sinnvoll. Man wundert sich eigentlich schon so ein bisschen, dass sie nicht auch komplett diese Regeln, sie haben ja jetzt einfach nur so was dazugefügt oder was ein bisschen geändert. Es bleiben ja trotzdem noch Fragen offen, wenn es um den ersten, zweiten, dritten Kontakt, welcher wird rübergespielt, welcher nicht. Warum gilt das für den und warum den nicht? Warum sie es nicht vielleicht dann auch grundlegend anpassen und reinschreiben, was was ein Zuspiel ist und was nicht oder ob man es überhaupt trennen muss. Oder einfach die Annahme zum Beispiel rausnehmen und den ersten Kontakt aus der Abwehr anders behandeln. Also das wäre vielleicht ja einfach auch ein Punkt, wo man das komplett einmal anpassen könnte und festlegen, weil zum Beispiel in der Annahme wird es ja einfach so gepfiffen, dass da wird kein gepritschter Ball drin gelassen, eigentlich. So gut wie. Aber theoretisch ist es ja trotzdem nur ein normaler erster Kontakt, wie ein Dankeball. So.
In den Regeln wird ja nicht unterschieden zwischen ersten, zweiten, dritten Kontakt.
Genau, und das ist ja eigentlich spannend, obwohl es anders gepfiffen wird. Oder wenn du einen 120 km/h Topspin-Aufschlag annimmst, warum habe ich keine kurze Reaktionszeit, mit der ich da argumentieren kann? Ich glaube, da wird differenziert, weil es ein Angriff sein muss. Aber ja, warum gibt es diese Regel da nicht? Ja, man könnte es auch nochmal grundlegender aufbrechen, wollte ich damit sagen, und nicht nur irgendwie sowas da hinzufügen, wo es eigentlich nochmal wieder neue Fragen reinwirft. Aber sie sind ja schon mal dran. Ist ja schon mal schön.
Ja, wichtig wäre, glaube ich, dass jetzt nicht alle 2 Jahre die Zuspiellinie geändert wird, weil du hattest es schon angesprochen mit der Liftänderung, die da reingeführt wurde, die ja wirklich kompletter Quatsch war.
Ja.
Dass sich das jetzt nicht alle 2 Jahre ändert, das wäre, fände ich, sehr wichtig, sondern dass man da jetzt, ja, was heißt möglichst bald, aber dass man da irgendwas findet, wo alle mit der Kurs und alle mit leben können und was im Optimalfall das nachvollziehbarer für Publikum macht. Genau, das wär's.
Man will ja auch die Jugendlichen oder Nachwuchsspieler nach irgendwas ausbilden können.
Genau.
Denen irgendwas mitgeben können und auch was sagen können, was erlaubt ist und was nicht. Ja, ich frage mich auch, ob das, weil die Regeln für Beachvolleyball werden ja dann da natürlich immer ausprobiert und von oben herab so gegeben, aber sie gelten dann ja auch für alle. Und ich weiß gar nicht, das ist mir jetzt gerade eingefallen, nur aber das wird, finde ich, auch nicht so richtig bedacht dabei. Also man geht immer nur davon aus, okay, wir wollen hier, dass die Zuschauer das besser verstehen und sowas, aber ich glaube, auf den unteren Levels gibt es noch viel mehr Regeländerungsbedarf eigentlich, als auf der World Tour. Also
ja, aber das...
Wenn du weißt, was ich meine. Ich meine, dass es da überhaupt technische Richtlinien gibt im Hobbybereich, so, da muss halt jeder Veranstalter das dann immer selber sagen, okay, bei euch nicht. Aber eigentlich sind das die Regeln der Sportart.
Stimmt, ja, aber also zum Beispiel in Deutschland jetzt ist es ja so, dass der DVV diese internationalen Änderungen, ist ja auch nur bisher eine Testphase, aber die nicht übernimmt. Also auf der GBT wird ja die
Zuspiel- nicht direkt, aber na, irgendwann werden sie es übernehmen.
Aber müssen sie ja nicht.
Ja, stimmt, müssen sie nicht. Das ist richtig.
Die Challenge-Regel ist ja zum Beispiel auch eine ganz andere als international.
Ja.
Also, wenn ich da richtig informiert bin, kann man, was heißt jetzt, seine eigene Regel machen, aber muss man das nicht unbedingt übernehmen so.
Aber ich glaube, in der Vergangenheit wurden zumindest die technischen Regeln eigentlich da immer mit übernommen oder auch alles, was so Sichtblock angeht und den ganzen Kram. Die wirklichen Spielregeln wurden eigentlich immer dann irgendwie mit ein bisschen, das Regelwerk kommt ja auch nicht jedes Jahr raus, sondern irgendwie alle 4-5 Jahre wurden dann immer mit eingefügt. Ja, ja, eigentlich müsste man aber differenzieren eigentlich von den höheren Ligen zu, dass da kein Rüberpritschen oder kein Legen erlaubt ist in den unteren Bereichen oder die Annahme im Pritschen vor allem, ist eigentlich Quatsch, es ist ja erlaubt, aber dass da rausgepfiffen wird. Aber ist auch die Frage, ob das für den Weltverband die Aufgabe ist oder eben für die Lokalen.
Ja.
Müssen sie sich überlegen. Aber zumindest eigentlich Spielraum lassen für sowas. Alles klar, Thilo. Ich habe Side-Fact übrigens noch, als ich davon die Artikel durchgelesen habe, ich habe da die suchen da immer schöne Facts raus. Moserum waren einfach in den letzten 23 Turnieren, in denen sie mitgespielt haben, im Halbfinale.
Das ist sehr, sehr stark.
Das ist ganz gut.
Das hat Armin Helwig nicht geschafft.
Nee. Also Moserum, wenn man so will, konstanter Halbfinalauftritte. Daraus 11-mal Gold, 4-mal Silber, 6-mal Bronze, nur 2-mal Vierter.
Ja, okay, aber an die vierten Plätze kann ich mich auch beide noch erinnern.
Ja,
also dann hangen sie nicht so lange her, glaube ich.
Nee. Ja. Ja, und sind auch gerade an Platz 1. Der Weltrangliste, also ja, das ist immer noch geil übrigens, finde ich immer noch nice, jedes Spiel zwischen Norwegen und Schweden, immer wieder ein Hingucker, Klassiko.
Ja, das wird hoffentlich auch noch ein bisschen so bleiben.
Ja, nee, das nur als Side-Fact. Hast du noch was auf deinem Zettel stehen, auf deinem imaginären Zettel?
Zettel ist leer.
Zettel leer, weil dann würde ich noch gerne kurz erzählen, weil wir jetzt gerade das erste Treffen hatten von einem Format, das sich Beach Connect nennt. Und das ist ein Austausch der Beachvolleyballvereine, die es gibt, im Zusammenarbeit mit dem DVV und ins Leben gerufen von mir und David Baumann von Freiburg an der Palme im Schwarzwald. Und das ging es jetzt im ersten Treffen um TrainerInnen, Ausbildung und Akquise für Beachvereine. Ja, es geht um vorhandene Beachvereine, aber auch um Leute, die vielleicht Lust haben, ihre Beach-Community zu einem Verein zu machen. Und da kann man fleißig mitmachen. Wenn ihr da Interesse dran habt, dann meldet euch bei mir oder bei David oder beim TVV. Weil es war jetzt beim ersten Termin, also beim Auftakttreffen war es so, da waren um die 40 Interessierte. Und die sind jetzt auch in diesem Verteiler und haben dann die Einladung bekommen. Von diesen 40 Interessierten waren, glaube ich, dann 4 bei dem ersten Termin. Aber dafür war dann der DVV-Präsident Markus Diekmann da, Dirk Heidmann, der Beachwart des DVV oder der Vorsitzende des Beachausschusses. Christoph war mit dabei, der Chef-Bundestrainer. Ray war dabei als Verantwortlicher aus der Geschäftsstelle. David und ich. Dann noch Lorenz Tege und Sebastian Fuchs als Referenten. Das heißt, wir waren, glaube ich, 10 Organisatoren und Verbandsfunktionäre und 4 Teilnehmende. Was auch nice war tatsächlich, weil wir uns dann auch mit dem DVV direkt besser austauschen konnten. Aber die stehen da auch dahinter, das sieht man daran, dass dann halt, hast du einen direkten Draht zum Präsi. Das ist ja auch ganz cool für die Vereine, die dann ihre Anliegen anbringen können. Genau, nächster Termin ist im September, ich glaube 17. September, da kann man gerne dabei sein. Da geht es um Jugend- und Kinder-Beachvolleyball-Training. Hast du Nachfragen?
Das klingt super.
Klingt fantastisch.
Wenn ich einen Verein hätte, würde ich mitmachen.
Ja, mach doch einen. Da gibt's schon. In Hamburg gibt es tatsächlich schon genug, ne? Muss man sagen.
Und in Lübeck gibt es auch schon einen.
Lübeck gibt es auch schon einen, obwohl, also einen Verein gibt es, aber es gibt auch einen Beachvolleyball Menschen, der das nicht im Verein macht, nicht vereinsorganisiert. Pseudo-Verein. Ist aber auch gut.
Ja.
Thilo, meinst du jetzt hier live, öffentlich vor allen Leuten, wir schaffen es, im 2-Wochen-Rhythmus uns hier zusammenzusetzen?
Ja.
Ja, gut, das ist das Versprechen von Thilo Ritschel an die Zuhörerschaft. Alles klar, schaffen wir. Machen wir das. Wir müssen.
In 2 Wochen habe ich Zeit.
Ich auch.
Danach mal gucken, vielleicht was.
Weil, wir müssen in die Lücke rein. Es gibt jetzt bei vielen anderen Podcasts, die jetzt nichts mit Beachvolleyball zu tun haben, eine Sommerpause. Wir ziehen durch. Das ist gut. Erste Lücke. Zweitens gibt es ja schon ein mittelgroßes Vakuum im Vergleich zu früher, im Vergleich vor 2-3 Jahren, was Beachvolleyball-Content angeht, in Podcast-Form. Das heißt, da stoßen wir auch rein jetzt in die Lücke. Und ich habe jetzt auch wieder Zeit.
Sehr gut. So machen wir das.
So machen wir das. Ich wünsche dir viel Spaß in Utrecht. Grüß King of the Court, King and Queen of the Court. Und dann sprechen wir uns und hören uns in 2 Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören und danke, Thilo. Und erstmal, ne? Tschüss.
Ciao, ciao.